Herzlich willkommen bei AquaAffin, der Aquaristik-Podcast für alle begeisterten Aquarianer und Aquascaper mit Timo Schmitz von Aquaristik-Kosmos. Und damit ganz herzlich willkommen zur 54. Folge des AquaAffin-Podcasts. Ja, heute habe ich natürlich wie immer zwei super spannende Themen für euch dabei. Zum einen schauen wir uns an, wie wir Aquarienunfälle mit viel zu schweren Aquarien vermeiden können. Und auf der anderen Seite schauen wir uns den Pflanzennährstoff Kalium mal etwas genauer an, wofür er bei Pflanzen auch gebraucht wird, beziehungsweise was so Mangelerscheinungen bei Kaliummangel denn so sein können. Aber zu Beginn, glaube ich, kommen wir natürlich wie immer erstmal zu den kleinen Updates, die ich hier mit in diese Folge reingebracht habe. Und eigentlich habe ich da gar nicht so viel zu berichten, aber ein Thema, das ist mir in der vergangenen Woche so ein bisschen in den Sinn gekommen, dass ich das einfach mal mir mit als kleine nette Anekdote mit reinnehme, denn anscheinend gibt es in der Aquaristik auch, surprise, surprise, Inflation. Ich war in der vergangenen Woche meine CO2-Flasche auffüllen. Ich habe ja so eine 2 Kilogramm Mehrweg-CO2-Flasche, die ich hier an meinem 80-Liter-Becken betreibe und die muss ich so, alle 10 bis 12 Monate, sagen wir mal so knapp ein Jahr, das kommt immer drauf an, wie viel man auch dann wirklich ins Aquarium an CO2 reinjagt, aber das heißt so, kann man roundabout rechnen, so einmal im Jahr muss ich die halt auffüllen lassen und dann sind das halt 2 Kilo CO2, die ich halt natürlich zu bezahlen habe. Und da bin ich halt natürlich wie immer hingefahren und hatte mir erstmal nichts Böses bei gedacht, ne? Es geht jetzt auch nicht um dieses Unternehmen, ich will das einfach nur mal so ein bisschen mit quasi klarstellen, ne, dass man halt auch doch nochmal sieht, wie krass eigentlich Preissteigerungen auch in Aquaristik, im Aquaristikbereich dabei sind. Und ja, ich bin zur Kasse gegangen, habe bezahlt und habe für diese Füllung 23 Euro bezahlt. Ich kann euch jetzt nicht sagen, ob das im Vergleich beispielsweise zu euch jetzt viel oder wenig ist. Das würde mich mal interessieren. Es gibt ja hier bei Spotify beispielsweise auch diese Abstimmungsfunktion. Da könnt ihr gerne mal vorbeigucken. Da habe ich jetzt mal die Frage gestellt, ob du dein Aquarium mit CO2, mit Druckgas CO2 betreibst. Kannst du gerne mal abstimmen. Also ob das überhaupt für einige von euch oder für viele von euch relevant ist. Aber ich habe dann 23 Euro bezahlt und dachte mir so, irgendwie war das früher mal günstiger. Und ich habe mir schon einige Jahre vorher immer mal die Kassenbons beiseite gelegt, weil ich dann einfach natürlich mal so gucken möchte, okay, wie verhält sich denn so der Preis? Und habe dann einfach mal zu Hause nachgeguckt und das hat mich schon echt schockiert, als ich dann mal mein kleines Archiv quasi am Rechner aufgemacht habe und habe dann gesehen, dass ich Anfang 2022 auch dort war und habe dort für die 2-Kilo-Flaschen nachfüllen, habe ich da 17 Euro bezahlt. Anfang 2023 waren es schon 19 Euro und jetzt Ende 2023 sind es schon dann 23 Euro. Und ich habe mal so ausgerechnet, dass in 22 Monaten, von denen ich jetzt ungefähr Kassenbelege hatte, ungefähr eine Steigerung von 35%, und ich musste sagen, so, ich habe erstmal geschluckt, als ich das bezahlt habe. Ich meine, es ist jetzt nur einmal im Jahr, ist jetzt halt auch so, ich glaube auch die Herstellung von CO2 ist natürlich sehr energieintensiv, könnte ich mir vorstellen. Von daher ist es halt so, dass natürlich da dann auch eine krasse Preissteigerung durch die ganzen Krisenherde, die wir jetzt halt so in der Welt haben, dann auch dadurch nochmal kommt. Aber ich fand es halt einfach so unglaublich, dass halt eine Preissteigerung von fast 35% dann dabei ist, wo ich dachte so, okay, also das muss ich einfach mal mit reinnehmen. Also man sieht halt auch, dass die Inflation natürlich in der Aquaristik auch voll angekommen ist. Ich kann das leider nicht bei anderen Dingen sagen, irgendwie Futter oder Dünger oder sowas, was ja auch vielleicht noch regelmäßiger als Ausgabe kommt. Da habe ich das jetzt nicht so genau getrackt, aber bei CO2, weil man es halt nur einmal im Jahr macht und dann auch dahin fährt, hat man ja immer so auch grob im Kopf, was man so bezahlt. Aber naja, vielleicht hat der ein oder andere von euch noch eine nette Anekdote. Könnt ihr gerne mal, wenn ihr auf YouTube beispielsweise zuschaut, auch gerne in die Kommentare reinschreiben, wo euch vielleicht dann auch Inflation, Preissteigerung in der Aquaristik aufgefallen. Das würde mich einfach mal interessieren, ob ich jetzt da der Einzige bin, beispielsweise beim CO2, oder ob es vielleicht da noch andere Produkte gibt, die vielleicht auch von diesen Preissteigerungen betroffen sind. Gut. Ansonsten habe ich eigentlich gar nicht so viel zu berichten. Meine Aquarien, die machen sich eigentlich ganz gut im Moment und ich möchte das Ganze natürlich jetzt auch nicht länger ziehen, als es sein muss. Und deswegen habe ich mir nochmal überlegt, okay, weißt du was, wir können ja auch nochmal so ein bisschen Privates hier mit in diesem Podcast reinbringen, weil das kam ja beim letzten Mal auch eigentlich ganz gut bei euch an. Und da habe ich mir gedacht, okay, wir sprechen einfach mal heute über schlechte und gute Angewohnheiten, die man so hat. Denn jeder von uns wird ja in einer gewissen Weise Angewohnheiten haben, haben oder Gewohnheiten haben, die sich irgendwie im Laufe der Zeit halt so, ja, man sagt ja so, eingebürgert haben. Und ich habe halt diese schlechte Angewohnheit, von der ich jetzt gleich sprechen werde, mir angeeignet, quasi mit dem Beginn der Corona-Pandemie, wo ich ja doch durchs Homeoffice quasi nicht mehr gezwungen war, ins Büro zu fahren. Und die Zeit, die ich quasi morgens gebraucht habe, um zum Büro hinzufahren, also man muss halt dabei wissen, ich wohne jetzt ja etwas weiter außerhalb beispielsweise von Bonn. Das heißt, man muss halt da natürlich einen gewissen Pendelweg mit einrechnen, gerade wenn man morgens so vor Corona-Zeiten noch auf die Autobahn fuhr, an den großen Verteilerknoten. Ich denke mal, das ist in jeder großen Stadt, egal ob München, Berlin, Köln, was weiß ich, überall halt so, dass wenn man da um eine gewisse Stoßzeit oder ab einer gewissen Stoßzeit kommt, dass man da permanent im Stau steht. Das heißt, da kann man eigentlich schon mal rechnen, so eine Dreiviertelstunde oder sowas am Tag bin ich halt jeweils eine Tour hin und her gependelt mit Stau. Und dann habe ich mir natürlich gedacht, morgens, als ich aufgestanden bin, also so richtig leistungsfähig bin ich ja jetzt noch nicht. Also das heißt, ich kann jetzt einfach nicht aufstehen, Kaffee machen, sich an den Schreibtisch setzen und dann produktiv arbeiten. Das geht einfach nicht. Also ich brauche eine gewisse Zeit, bis mal so der Motor ein bisschen geölt ist, bis ich so ein bisschen in Gang komme. Ich weiß nicht, wie das euch geht, aber bei mir ist es halt so, dass ich mich nicht einfach so zack hinsetzen kann und dann funktioniert alles. Und da habe ich dann mir angewöhnt, irgendwie mich morgens hinzusetzen und einfach TV zu schauen. Also ich habe vorrangig irgendwelche Nachrichtensendungen geguckt, gerade wo ja Corona anfing, ging es ja auch sehr, sehr viel um Zahlen, ne? Wie sind die Inzidenzzahlen und sowas alles. Wenn man das jetzt so rückblickend betrachtet, wahrscheinlich auch total, irgendwie nicht sinnvoll, sich damit jeden Tag zuballern zu lassen. Aber naja, gut. Jedenfalls hat sich das dann halt so eingebürgert, dass man am Tag so morgens seine halbe Stunde oder sowas Fernseh guckt, dabei seinen Kaffee trinkt und dann erst beispielsweise zum PC oder zum Auto geht, um dann halt zur Arbeit zu fahren oder halt dann direkt schon zu arbeiten. Und da habe ich jetzt in den vergangenen Wochen gedacht, hey, so kann es eigentlich nicht weitergehen, weil ich kann nicht morgens mich hinsetzen, es passiert gerade so viel Schreckliches auf der Welt, was ich jetzt auch erstmal nicht beeinflussen kann. Ja, das sind halt so viele negative Nachrichten und sobald ich morgens aufstehe, fülle ich meinen Kopf nur noch mit negativen Nachrichten und habe gesagt, okay, ich muss das irgendwie limitieren. Das heißt nicht, dass ich keine Nachrichten mehr gucke, sondern einmal abends Tagesschau 15 Minuten reicht da vollkommen aus, aber ich möchte morgens einfach diese unproduktive Zeit, die ich da vom Fernseher sitze, die kann ich doch viel besser füllen, beispielsweise mit irgendwelchen positiven Gewohnheiten, anstatt mich da so irgendwie berieseln zu lassen, vielleicht dann auch zu sagen, ach nee, heute, nee, geht's mir nicht so gut. Ich bleibe noch eine Viertelstunde länger liegen und aus der halben Stunde wird dann eine Dreiviertelstunde oder sowas. Und habe jetzt einfach angefangen, mir seit 3 Wochen eine kleine neue Morgenroutine aufzubauen. Und ich stehe dafür ein bisschen früher auf und werde dann auch oder habe dann die Zeit, die ich jetzt zur Verfügung habe, dann auch nochmal genutzt, um mir quasi ein Buch oder mehrere Bücher zu Gemüte zu führen, um einfach dieses negative Fernsehschauen, das sich direkt mit negativen Sachen vollzuschaufeln, halt zu ersetzen mit einer positiven Eigenschaft, dass ich halt morgens, ich sag mal, eine gewisse Zeit für mich habe. Und da würde ich jetzt noch nicht mal mehr mit inkludieren, dass man sagt, okay, du musst zwingend morgens lesen. Es gibt ja auch Leute, die sagen, nee, wenn ich morgens lese, dann fallen mir wieder die Augen zu. Man kann auch irgendwie mal eine kleine Runde Frühsport machen, Gymnastik, Dehnen, Yoga, was weiß ich, meditieren, all sowas, das kann man natürlich vorher einbauen und das würde ich halt als eine positive, produktive Morgenroutine so ein bisschen mal etablieren. Und ich muss am Anfang sagen, ich habe von diesem ganzen Self-Care, so nennt man das ja heutzutage, nicht ganz so viel gehalten. Das war für mich immer so Magic Wu-Wu. Aber nachdem ich das jetzt mal wirklich konsequent über mehrere Wochen jetzt auch durchgezogen habe, muss ich sagen, ich freue mich jetzt teilweise schon morgens aufzustehen, um halt wieder mein Buch lesen zu können, sich schön mit dem Kaffee hier in den Stuhl hinzusetzen und dann einfach mal morgens für eine halbe Stunde quasi nur sich selbst zu haben und nicht noch mit anderen rumherum. Ich verstehe natürlich, gerade wenn man beispielsweise Familie hat, beispielsweise Kinder oder so, die in die Schule müssen oder sowas, weil ich glaube ja auch in diesem Podcast hören ja auch viele zu, die wesentlich älter sind als ich, beispielsweise mit 26. Da ist es natürlich so, dass man vielleicht sich nicht immer diese Zeit einräumen kann. Ich kann da natürlich jetzt auch nicht so nachfühlen, weil ich halt noch keine Kinder habe, weil ich noch keine anderen Verpflichtungen außer Arbeit, YouTube und mein Studium habe, mehr oder weniger. Ich glaube aber, dass jeder von so einer Morgenroutine von ein wenig Zeit für sich auch profitieren kann. Gerade glaube ich sogar, wenn man vielleicht auch so einen stressigen Alltag hat, wo dann die Kinder fertig gemacht werden müssen zur Schule, zum Kindergarten, wo auch immer hin, also solange sie halt noch klein sind und noch nicht selber irgendwie Verantwortung übernehmen können. Und da habe ich mir dann gedacht, so okay, das könnte vielleicht auch nochmal ein Punkt für euch sein, dass ihr das vielleicht auch in euren Alltag mit integriert. Und jetzt kommt der Twist quasi zur Aquaristik, denn ich habe das Ganze natürlich nicht irgendwo gemacht, sondern natürlich vor meinem Aquarium und habe dafür dann halt meinen Lightscreen, den ich an meinem Becken dran habe, natürlich etwas früher angehen lassen, sodass ich halt jetzt das Buch quasi vor meinem Aquarium lese, schon so ein bisschen in dieses Feeling reinkomme, weil ich glaube, man nimmt sich auch, also zumindest geht es mir manchmal so, zu wenig Zeit, um mal wirklich ins Aquarium reinzugucken. Ne? Mir macht es sehr, sehr viel Spaß, am Aquarium zu arbeiten und dadurch vergisst man halt häufig mal so, okay, wie gucke ich denn oder habe ich denn mal Zeit verbracht, ins Aquarium überhaupt reinzugucken, anstatt von oben, wenn man irgendwie mit den Händen da drinnen hängt oder was auch immer. Und das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt, wo man sagt, hey, wenn du schon ein Aquarium hast, dann nutze doch die Zeit. Wenn du nicht lesen willst, wenn du keinen Sport machen willst morgens oder sowas, dann setz dich doch einfach mal für 5 Minuten hin und schaue einfach mal ins Aquarium rein. Beginne so den Tag und ich glaube, dann beginnt der Tag, würde ich jetzt mal behaupten, schon sehr, sehr viel positiver, als wenn man sich morgens direkt mit seinem Handy, mit irgendwelchen WhatsApp-Nachrichten, mit TV-Nachrichten beschäftigt. Und ja, das ist einfach mal so mein Tipp an der Stelle. Ich habe jetzt einfach mal so einen kleinen Schwank quasi aus meinem privaten Leben erzählt, aber ich dachte, vielleicht kann der eine oder andere von euch auch da ein bisschen was von lernen und das Ganze einfach so ein bisschen zu zelebrieren morgens. Also gerade auch, wenn man vor dem Aquarium sitzt, das kann ja auch sehr, sehr schön sein, wenn man dann zum Beispiel sich gute Musik auf die Ohren macht und einfach so ein bisschen entschleunigt vor dem Aquarium. Das Ganze kann man natürlich auch so ein bisschen darauf etablieren, wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich muss regelmäßige Pflegearbeiten oder sowas machen, dann kann man natürlich auch sagen, hey, ich mache mir diese Pflegearbeiten zu einem Highlight mehr oder weniger, weil ich glaube, für die meisten ist so Pflege, also es gibt manchmal Tage, wo ich sage, ja, ich freue mich richtig, am Aquarium wieder was zu machen, aber dann gibt es auch wieder Tage, wo ich sage, boah, jetzt wieder ein Wasserwechsel. Und wenn man sich dann irgendwie das Ganze ein bisschen schöner macht, indem man zum Beispiel sagt, man macht sich schöne Musik auf die Ohren, die man gerade gerne hat, oder man macht beispielsweise einen Podcast, zum Beispiel wie meinen Podcast, auf die Ohren, dann ist das natürlich direkt mit einer kleinen Belohnung verbunden und dann macht man vielleicht bestimmte Dinge viel lieber und hat dann halt eine positive Angewohnheit so ein bisschen geschaffen. Naja, so viel zu meinem schlechte und gute Gewohnheiten-Thema. Kommen wir jetzt mal zu dem Thema, was ich eben angekündigt habe. Aquarienunfälle mit viel zu schweren Aquarien vermeiden. Und das Ganze resultiert so ein bisschen daraus, dass ich bei einem Freund oder dass ein Freund mich gefragt hat, hey, ich möchte mir gerne ein Aquarium bei mir zu Hause aufstellen. Und dann bin ich halt bei dem gewesen. Wir haben uns das mal angeguckt. Okay, wo kann man vielleicht das Aquarium hinstellen? Und dann kommt man natürlich zwangsläufig, gerade wenn man bei größeren Aquarien ist. Das heißt, das soll auf jeden Fall ein 200 Liter größer, also das heißt 260, 300 Liter Aquarium werden, kommt man ja zwangsläufig auf den Punkt, okay, wie viel verträgt denn überhaupt mein Boden? Beziehungsweise, wie kann ich es vermeiden, dass wenn ich das Aquarium aufstelle, mein Boden kaputt geht, beziehungsweise mein Aquarium nachher dann noch in Mitleidenschaft gezogen wird? Und da habe ich gedacht, das ist vielleicht auch mal eine ganz spannende Frage, auch für diesen Podcast hier, dass wir uns mal mit diesem Thema ein bisschen näher beschäftigen, denn ich habe ja zum Beispiel auch meinen Unterschrank für das Alpen 60P selber gebaut und habe ja da auch so, ich sag mal, einige Überlegungen im Vorfeld anstoßen müssen, um dann nachher das Ganze natürlich auch so zu konstruieren, dass es halt funktioniert und nicht, sobald ich das Aquarium mit Wasser fülle, direkt wegklappt. Und hier ist jetzt als allererstes natürlich der Punkt, den wir uns angucken müssen und ich glaube, das leuchtet jedem ein, hoffe ich zumindestens, das ist der Punkt der Tragfähigkeit des Bodens. Denn wir haben natürlich, wenn wir beispielsweise in einer Wohnung, in einem Haus oder wo auch immer sind, haben wir natürlich unterschiedliche Bodengründe. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel in eurem Haus zum Beispiel Holz Boden haben. Das heißt zum Beispiel Holzplanken, die bei euch auf dem Boden liegen oder dass die ganze Decke so eine Art Holzdecke ist. Das kennt man ja gerade aus Häusern beispielsweise, die noch relativ alt sind. Das haben beispielsweise meine Großeltern, wo die Decke noch sehr, sehr dünn ist. Man hört quasi alle Schritte, die darüber gemacht werden, weil halt einfach der Holzboden gar nicht mal so dick ist. Dann gibt es beispielsweise in modernen Häusern zum Beispiel auch Boden mit Estrich. Das heißt, dass da nochmal eine Planierschicht mehr oder weniger auf die Betondecke draufkommt. Also das sind ja meistens, ich bin jetzt kein Bauexperte, aber ja dann meistens Beton, Zement, wie auch immer Decken mit Stahlelementen beispielsweise drin. Und darauf kommt dann beispielsweise ein Estrich, damit dann halt auch alles quasi schön plan ist. Und dann gibt es ja natürlich auch noch bei den moderneren Häusern beispielsweise auch Fußbodenheizungen, die natürlich im Bodengrund dann auch noch verlaufen. Und das sind ja alles Punkte, die irgendwie die Stabilität erstmal des richtigen Kernbodengrundes, so nenne ich den jetzt mal, mit beeinflussen. Und ich habe mir jetzt einfach mal so ein bisschen mich im Internet eingelesen. Ich muss dabei sagen, ich bin kein Experte dabei. Das heißt, wenn wir jetzt diese Dinge besprechen und du sagst, hey, ich möchte aber ein bestimmtes schweres Aquarium bei mir aufstellen und dann informier dich am besten vorher nochmal ganz genau, was hast du für einen Bodengrund da, beziehungsweise wenn du nicht sicher bist, dann lass das auf jeden Fall von einem Statiker, von einem Architekten oder wer auch immer sowas abnehmen kann, dann auch nochmal untersuchen, damit du halt da wirklich auf der ganz sicheren Seite bist, weil es kann natürlich im Internet viel stehen, beziehungsweise ich kann viel erzählen. Wenn es halt nachher bei dir anders ist, solltest du das halt vorher von einem Fachmann untersuchen lassen, weil es ist halt so, dass damit eigentlich nicht zu scherzen ist. Gerade wenn man halt große Aquarien aufstellt, zum einen hat man natürlich das ganze Wasser, was im Zweifelsfalle vielleicht bei einem Scheibenriss oder was auch immer dann passieren kann, natürlich sich im Raum entleert. Das heißt, wenn das schon mal ein paar hundert Liter sind, kann das auch mal sehr ungünstig werden. Und zum anderen ist natürlich das Problem, wenn du nachher irgendwie Beschädigungen beispielsweise an deiner Wohnung, wenn du jetzt eine Mietwohnung hast oder sowas hervorgerufen hast, ist das natürlich auch nicht so lustig. Von daher lass es am besten dann vorher nochmal wirklich kontrollieren. Und es gibt halt, das hatte ich jetzt herausgefunden, eine DIN-Norm. Natürlich ist bei uns in Deutschland alles genormt. Klar, es muss alles von bis muss natürlich eine Norm haben. Und da gibt es eine DIN-Norm, die beispielsweise für Estriche oder was heißt beispielsweise, die ist explizit für Estriche und die enthält sehr, sehr viele Daten, wie belastbar beispielsweise Estrich dann ist. Ne? Da gibt es verschiedene, ja, ich sag mal, Tragfähigkeitsstufen. Das heißt, je nachdem, was das für ein Gebäude ist, ist es ein Wohngebäude, ist es beispielsweise eine Schule, ein Museum, eine Arbeitsstätte. Da gibt es halt ganz, ganz viele verschiedene Lastkategorien, so nenne ich die jetzt mal. Und da gibt es natürlich dann je Lastkategorie auch unterschiedliche, ja, ich sag mal, Belastbarkeiten, die man so haben kann. Und hier ist es jetzt natürlich so, dass das sehr, sehr viele unterschiedliche Sachen sind. Die kommen natürlich aber auch immer darauf an, wie dick beispielsweise dein Bodengrund dann halt ist bei dir zu Hause. Das heißt, ich kann jetzt in diesem Podcast hier nicht sagen, bei Estrich hast du so und so viel Kilogramm und bei Holz so und so viel. Es kommt natürlich immer sehr stark auf deinen Bodengrund an. Deswegen, wie eben angemerkt, lass das am besten, wenn du halt ein sehr großes Aquarium aufstellst, natürlich von irgendeinem Fachmann beispielsweise prüfen oder sprich mit deinem Vermieter oder guck dir alte Bauakten an, sowas halt. Auf der anderen Seite muss ich aber sagen, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich habe damals hier in meinem Zimmer ein Rio 125, das heißt 125 Liter Volumen aufgestellt und ich würde sagen, aus meiner persönlichen Empfindung heraus kann man eigentlich bis 200 Liter, so da würde ich ungefähr die Grenze ziehen, wo ich sage, dass man da eigentlich keine Probleme zu befürchten hat. Das heißt, wenn ich jetzt natürlich ein sehr, sehr stark schwankenden Bodengrund habe, zum Beispiel, wenn ich jetzt Holzbodengrund habe und da schon irgendwie so rumgehe und der biegt sich schon so ein bisschen oder es kommen Vibrationen da rein, dann ist das vielleicht ein Punkt, wo man sagt, man kann von den 200 ein bisschen runtergehen, aber ich denke mal, wenn du einen ganz normalen Bodengrund hast, der halt so in moderneren Häusern standardmäßig ist, sollte man bei 200 Liter keine größeren Probleme haben. Wichtig ist natürlich dabei auch immer natürlich, auf welcher Fläche verteilt sich denn beispielsweise diese Kraft. Ne, wenn du jetzt beispielsweise wie bei mir, habe ich ja den Unterschrank und habe da vier Füßchen drauf gemacht. Das heißt, im Endeffekt habe ich eine Punktbelastung auf diesen vier Füßen und auf diesen vier Füßen lädt sich mehr oder weniger das ganze Gewicht des Aquariums ab. So, wenn du natürlich jetzt eine große Platte, zum Beispiel so eine MFD-Platte oder andere Holzplatten oder sowas nimmst, wo dann keine Füße dran sind, dass sich halt plan auf dem Boden aufsteht, dann ist es natürlich so, dass sich die Kraft viel besser auf diese gesamte Fläche des Aquariums verteilt. Ja, das heißt, wenn man jetzt mal überlegt, ich habe das mal ausgerechnet, mein Aquarium hat so knapp ungefähr ein Viertel Quadratmeter Fläche, die es quasi belegt. Und wenn man da halt guckt, dass natürlich da nur vier Punkte sind, ist natürlich auf einem so einem Punkt, also auf einem Fuß, sehr, sehr viel Gewicht schon drauf. Das heißt, da müsste man dann zum Beispiel auch gucken, ob die obere Bodenschicht, zum Beispiel wenn du Laminat, wenn du, was weiß ich, PVC-Boden oder Vinylboden oder sowas hast, ob die dann halt auch diese Punktbelastung aushält. Das habe ich nämlich zum Beispiel bei mir gemerkt. Ich habe mein Aquarium, den einen Fuß quasi aus Versehen zumindest auf die Kante einer Platte gestellt. Das heißt, der stand genau an dieser Nut- und Federkante. Und da hat man dann gesehen, als ich das Ganze mal weggeschoben habe, dass da halt jetzt auch schon eine richtige Delle mit drin ist. Das ist jetzt hier nicht schlimm, weil das ein Eigenheim ist. Aber ja, das heißt, wenn du jetzt beispielsweise irgendwo Probleme mit Bodengrund hast oder sowas, sollte man vielleicht auch vorher gucken, ob dann das Ganze irgendwie beispielsweise plan auf dem Boden aufliegen kann oder halt eben nicht. Das heißt, da solltest du für schwere Aquarien, das heißt über 200 Liter, die auf jeden Fall Gedanken machen, wie könnte denn überhaupt der Boden, auf dem das Aquarium stehen soll, mit seinem Unterschrank, mit der Unterkonstruktion, wie kann der das verkraften? Und das ist natürlich dann auch zum Beispiel abhängig, wie eben schon gesagt, beispielsweise hast du zum Beispiel auch noch zum Beispiel eine Fußbodenheizung oder sowas drin. Das sind alles Punkte, die dann noch mit reinspielen. Das heißt, das solltest du im Vorfeld beantworten. Ich denke aber, dass das ab 200 Liter oder ab 200 Litern erst so anfängt, dass man sich da sehr gut drüber informieren sollte. So, gut. Dann kommen wir zum zweiten Punkt und der ist natürlich die Unterkonstruktion. Und dabei gehen wir ja in der Aquaristik vor allem von einem Unterschrank aus. Und hier gibt es jetzt auch wieder verschiedene Möglichkeiten, wie man so eine Unterkonstruktion oder so einen Unterschrank nutzen kann, wie man ihn erstellen kann. Und da haben wir zum allerersten Mal, dass du dein Aquarium auf ein ganz normales Möbelstück stellst. Ich habe das bei meinem Mini-M beispielsweise, dass das auf einem ganz normalen Highboard steht. Mein vorheriges 60p-Aquarium, also quasi dasselbe, nur halt in der anderen Layout-Form mehr oder weniger, das stand zum Beispiel auf einem Besta-Unterschrank von IKEA. Und zum Beispiel das Aquarium, was jetzt vor mir gerade steht, das heißt das Dennerle 20 Liter Cube Aquarium steht einfach auf meinem Schreibtisch. So, jetzt muss man sagen, dass das Ganze natürlich sehr, sehr abhängig davon ist. Zum einen, was hast du für ein Möbelstück, also wie hochwertig, wie stabil ist dieses Möbelstück, und zum anderen natürlich, wie viel Kilogramm wiegt denn dein Aquarium? Das heißt, wie viel Kilogramm lasten auf diesem Möbelstück? Und jetzt muss ich sagen, ich würde prinzipiell erstmal die Behauptung aufstellen, dass wenn du ein ganz normales Möbelstück hast, was so aus dem beispielsweise Möbelcenter oder sowas kommt, also wo, ja, ich sag mal, die Qualität nicht einfach so Pappeldeckelskram ist, sondern halt schon eine zum Beispiel durchgängige Holzplatte, eine Spanholzplatte oder was auch immer, dass man da eigentlich sagen kann, dass die schon einiges aushalten. Ich weiß, es gibt natürlich auch viele Leute, und das habe ich auch am Anfang gemacht, die stellen ihr Aquarium beispielsweise auf IKEA-Möbel. Jetzt muss ich da zwei Dinge zu bedenken geben, die mich dann auch dazu veranlasst haben, umzudenken und mir einen eigenen Unterschrank dazu zu bauen. Prinzipiell gibt es natürlich viele Möglichkeiten, dass man Besta-Unterschränke, Kallax-Unterschränke oder sowas nimmt. Und die halten das Gewicht auch in der Regel erstmal aus. Auf dem Besta-Unterschrank hatte ich mein 80-Liter-Becken stehen. Es gibt ja diverse Tools, mit denen man nochmal errechnen kann, wie viel Kilogramm wiegt denn das Aquarium dann komplett. Weil man kann natürlich jetzt sagen, hey, wenn ich ein 80-Liter-Aquarium habe, wiegt es 80 Kilo. Das ist aber natürlich nicht der Fall, weil wir beispielsweise noch Bodengrund drin haben, weil wir noch Steine drin haben, Wurzeln, Technik, was weiß ich. Und ich habe so die Erfahrung gemacht, dass man wahrscheinlich so grob sagen kann, zu dem reinen Gewicht, was das Wasser mitbringt, zum Beispiel 80 Kilogramm dann bei einem 80-Liter-Becken, kannst du noch so ungefähr 30% draufrechnen, was vielleicht noch an Steinen, an Technik, an was weiß ich noch alles da noch mit dazukommt. Das heißt, das sollte man auf jeden Fall beachten, dass das der Schrank auch tragen kann. Das heißt, bei meinem Schrank beispielsweise, den ich mir selber gebaut habe, habe ich das Ganze getestet, ob der zum Beispiel mit 110, beziehungsweise ich glaube, es waren am Ende 120 Kilogramm sogar, funktioniert. By the way, da kommen wir gleich auch nochmal zu, wenn du wissen willst, wie man einen Unterschrank selber baut, bevor ich das vergessen habe, nämlich zu sagen, findest du unten in den Shownotes nochmal eine Verlinkung zu meinem Video, wo ich das Ganze gemacht habe. Ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Projekt, kann ich nur empfehlen. So, und hier muss man jetzt natürlich dann bei diesen IKEA-Unterschränken aufpassen oder generell bei Unterschränken, die halt nicht in einer, ich nenne das jetzt einfach mal Massivbauweise sind. Denn das Problem ist ja, dass das eine Art, ja, ich sag mal, Pappkonstruktion ist mit ein wenig Holz dabei. Das heißt, man hat zum Beispiel einfach diese kleinen Wabenstrukturen als Innenteil und dann vorne und hinten einfach draufgepappt, so eine mega, mega dünne Spanplatte, die dann halt natürlich mit Folieren oder was auch immer, wie man das macht, dann halt in dem Holzton, in dieser Holzoptik dann schön gemacht wird. Das heißt aber, wenn man das alleine hochhebt, da merkt man, dass so ein Riesenteil wirklich Minimales auf die Waage bringt. Und da ist halt natürlich das Problem, dass du gerade durch diese Wabenstruktur und diese wirklich dünne Holzplatte nicht wirklich, ja, ich sag mal, Verstärkungen anbringen kannst. Ich hatte in der Innenseite auch Winkel noch angebracht und habe dann gedacht, hey, die haben richtig viel gebracht. Wenn ich mir das jetzt so rückblickend angucke, denke ich mir, nein, also wenn es umgeknickt wäre, es wäre auch so umgeknickt. Also das, die hätten gar nichts gehalten, diese Winkel, weil halt einfach, das war halt wirklich eine Millimeter oder zwei Millimeter Holzplatte. Was soll da die Schraube, die das Schräubchen, das da drin ist, was soll das großartig halten? Ich habe zwar da 4 Schrauben oder so pro Seite reingemacht, aber das wird nichts Großartiges halten. Und viel wichtiger ist dabei auch noch, neben diesem statischen Problem, dass man halt dann die Winkel oder Verstärkungen nicht richtig reinbekommt, ist auch noch, dass du bei diesen Schränken meistens das Problem hast, dass die oft an bestimmten Stellen offen sind. Das heißt, dass da einfach keine Folie oder kein, ja, wie nennt man das, also keine Außenhaut mehr oder weniger drauf ist. Und das Problem habe ich nämlich erst gesehen, als ich mal hinter meinen Aquarienschrank dann damals geguckt habe. Und da sind ja meistens immer diese ganz dünnen Rückwände drin. Und da musste ich dann feststellen, dass natürlich hinten am Aquarium auch manchmal Wasser lang gelaufen ist, wenn man mal einen Wasserwechsel gemacht hat, Scheiben sauber gemacht hat oder so. Und das lief dann natürlich am Schrank runter und hat quasi den Boden des Schrankes langsam, aber sicher immer weiter aufgeweicht. Und ich hatte diesen Schrank jetzt ungefähr 2 Jahre in Benutzung und der war unten so aufgequillt, dass ich gesagt habe, gut, dass ich den jetzt aussortiert habe, weil ich wüsste nicht, wie lange, wie viele Jahre der noch gehalten hätte, hätte ich das nicht vorher herausgefunden, dass der so massiv aufquillt. Weil das ist ja das Problem, wenn er halt einfach nur Pappe drin ist, wenn die halt irgendwann mal feucht ist und nicht mehr trocknen kann, verliert die ja natürlich auch die Stabilität. Von daher würde ich erstmal davon abraten, solche Schränke zu nehmen, beziehungsweise da könnte man dann halt sagen, und da kommen wir dann zu meiner Meinung, was man auf solche Sachen stellen kann. Ich würde maximal auf Möbelstücke, wenn du jetzt ein wirklich massives Möbelstück hast, kannst du vielleicht auch noch mal ein bisschen höher gehen, aber ich würde eigentlich sagen, so bei 80 Liter ist bei mir so die Grenze erreicht, wo ich sage, mehr sollte ein Möbelstück nicht aushalten müssen, ne? Egal ob das jetzt so ein gutes Highboard ist oder sowas, was halt schon massiv gebaut ist, sei es, dass es halt zum Beispiel so eine Besta-Kombination ist. Ich hätte jetzt eher gesagt, man guckt, dass man vielleicht so bis 60 Liter kann man, denke ich mal, alles problemlos auf den entsprechenden Möbeln, das ist ganz wichtig, also dass du das halt natürlich schon mal ausprobiert hast, dass das jetzt nicht irgendwie, du tippst einmal mit dem Finger dagegen und dann bricht das schon zusammen, sondern das muss halt schon dementsprechend viel aushalten, aber ich denke, das sollte dann auf jeden Fall bis 60 Liter weniger ein Problem sein. Ich würde dann auch nicht weiter als 80 Liter drüber gehen, sei denn, du würdest zum Beispiel ein richtig massives Möbelstück nochmal weiter verstärken, dann kann man da vielleicht auch nochmal höher gehen, aber wenn du jetzt da nicht großartig was änderst, wenn du nur ein paar Winkelchen oder sowas reinschraubst, hätte ich jetzt vielleicht gesagt, so bis 80 Liter könnte man dann darüber nachdenken. Die zweite Möglichkeit, die wir haben, ist natürlich, dass wir den Set-Unterschrank nehmen. Das heißt, es gibt ja zu jedem Aquarium, wenn du das beispielsweise von großen Herstellern nimmst, Juwel, Eheim, Oase, was weiß ich noch alles, gibt es ja in der Regel zu den Aquarien, die verkaufen, auch direkt Unterschränke. Und da muss ich sagen, ist natürlich erstmal etwas teurer natürlich, als das einfach irgendwo auf ein Möbelstück zu stellen. Aber gerade wenn man ein Aquarium hat, was größer ist, was sehr viel mehr Gewicht auf die Waage bringt, ist das natürlich so ein Punkt, wo ich sage, das gibt dir Sicherheit auf jeden Fall zu sagen, hey, der Hersteller hat natürlich dieses Aquarium, also diese Kombination Aquariumschrank und Aquarium natürlich getestet. Sonst würde der es ja nicht verkaufen, wenn das Aquarium dann direkt zusammen, der Unterschrank direkt zusammenbrechen würde. Deswegen würde ich jetzt davon ausgehen, dass du da auf jeden Fall sehr viel ruhiger schlafen kannst, gerade wenn du ein schwereres Aquarium hast. Und hier muss ich jetzt sagen, dass meistens diese Unterschränke zum Beispiel mit 16 oder 19 mm Spanholzplatten gemacht werden, die du ja dann auch in unterschiedlichen Farben, in unterschiedlichen Strukturen bekommen kannst. Da kannst du dich total austoben. Also wie gesagt, es bietet einige Vorteile, aber auch einige Nachteile, gerade wenn es halt um die Kosten geht, dass es natürlich oft auch nicht die Hersteller natürlich auch gut bezahlen lassen, um das jetzt mal so zu sagen. Hier muss ich aber sagen, dass es dann für das Gewicht erstmal keine großen Grenzen gibt. Natürlich, wenn du irgendwann ein mega schweres Aquarium hast, da gibt es dann auch irgendwann Grenzen, aber für die normalen, ich nenne es jetzt mal haushaltsüblichen Aquarien, irgendwas so zwischen 100 bis 300, 400 Liter oder sowas, da werden die Hersteller schon einige gute Unterschränke auf jeden Fall mit dabei haben. Und da solltest du auf jeden Fall keine Probleme haben. Das heißt, da kannst du auf jeden Fall getrost Aquarien, die vielleicht ab 100 Liter oder sowas anfangen, kannst du da ohne Probleme draufstellen und kannst dich da dann natürlich drauf verlassen, dass der Hersteller erstmal da wahrscheinlich zumindest, das ist jetzt mal meine Annahme, kein Produkt erstellt hat, was dieser Belastung nicht standhält. So, und dann kommen wir noch zum dritten Punkt und das ist nämlich die Eigenkonstruktion. Und die habe ich natürlich hier bei meinem Aquarium, bei meinem Alpen 60P auch gemacht. Und da gibt es ja verschiedene Konstruktionen. Man kann so eine Art Kofferkonstruktion mit Spanholz machen, man kann ein Balkengestell machen, wo man das Aquarium draufstellt. Das kann man mit Holz machen, das kann man mit Metall machen. Also da gibt es viele, viele verschiedene Möglichkeiten, wie du irgendwas machen kannst. Und gerade für Leute, die zum Beispiel ein bisschen handwerkliches Geschick haben, ist das natürlich eine ganz coole Möglichkeit, weil man natürlich dann seinen Unterschrank so designen kann, wie man ihn selber braucht. Brauchst du irgendwo eine Zwischenplatte oder eine Zwischenstrebe oder brauchst du irgendwo ein Loch, dann kann man das ganz easy natürlich damit berücksichtigen und halt sich einen wirklich sehr, sehr coolen Schrank maßgeschneidert für sich selber machen. Und hier muss ich jetzt sagen, dass ich auch diesen Schrank gebaut habe in einer Art Leichtbauweise, würde ich das jetzt mal sagen. Einige haben natürlich dann auch damals in dem Video drunter kommentiert, warum ich das nicht mit beispielsweise einer Balkenkonstruktion gemacht habe. Ich fand das jetzt ein bisschen zu Overkill quasi für mein kleines Aquarium von 80 Litern. Da brauche ich jetzt keine Balkenkonstruktion. Aber wenn du halt so eine Konstruktion, wie ich das jetzt habe, einfach quasi eine Art Korpus zusammengebaut und den halt auf Füße gestellt, wenn du sowas machst, würde ich sagen, ist da vielleicht so die Belastungsgrenze, wenn du keine Querstreben hast, vielleicht so bei 120 Litern oder sowas. Je nachdem auch natürlich, wie dick dein Holz ist. Ich habe jetzt hier 19 mm Holz genommen, also Spanplatte. Wenn du da Querverstrebungen oder sowas einbaust, dann könnte das schon was mehr aushalten. Was auf jeden Fall wichtig ist, dass du halt natürlich dann die Platte an der offenen Seite auch noch so ein bisschen abstützen musst. Das habe ich nämlich jetzt bei mir gesehen, weil ich dachte so, ja gut, das ist ja eine Glasscheibe, die wird sich ja nicht irgendwie großartig biegen. Das heißt, die Belastung ist flächig auf dem Aquarium. Ja, trotzdem biegt sie sich jetzt in der Mitte weiter runter, wo ich erstmal so total perplex war, wie das überhaupt funktioniert. Das heißt, da sollte man sich natürlich auch Gedanken machen, wie quasi das Aquarium quasi auf dem Unterschrank aufliegt, beziehungsweise das Ganze belastet, sodass man da halt auch, gerade wenn man größere Aquarien hat, dann natürlich auch nochmal einen gewissen Sicherheitspuffer mit einbaut. Weil es möchte ja keiner, wenn du halt sehr, sehr viel Mühe in dein Aquarium gesteckt hast. Ja, und es geht halt kaputt, weil zum Beispiel irgendwie der Unterschrank zusammenbricht oder so, weil man halt einfach gesagt hat, ja, ich nehme halt irgendwie eine nicht passende Lösung dafür, dann ist es halt sehr, sehr ärgerlich und kann halt auch sehr, sehr unschöne Konsequenzen haben. Man sollte das Ganze jetzt nicht überdramatisieren, das heißt, man muss sich jetzt nicht Gedanken machen bei sehr kleinen Aquarien, oh, hält das jetzt aus und so weiter und so fort. Also ich denke mal, bei kleineren Aquarien ist man da schon auf der sichereren Seite, aber gerade wenn man eine gewisse Aquariengröße überschreitet, ist es einfach ein Punkt, den man auf jeden Fall auf seiner To-Do-Liste haben muss, sich darum zu kümmern. Gut, so viel zu diesem Thema, eigentlich ein sehr spannendes Thema, glaube ich. Und dann kommen wir zu einem anderen Thema, was nämlich dann quasi im Aquarium mit dabei ist, nämlich der Pflanzennährstoff Kalium. Und jeder, der ja sich schon mal mit Pflanzendüngung beschäftigt hat, wird mehr oder weniger irgendwann mal über den Nährstoff Kalium stolpern. Und Kalium ist mehr oder weniger einer der wichtigsten Makronährstoffe, die wir so in unserer Pflanzendüngung haben. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel NPK-Dünger kennt, dann steht das K in NPK für Kalium. Das heißt, man sieht halt schon, wie wichtig dieser Nährstoff beispielsweise in einer guten Düngung auch ist. Jetzt ist aber natürlich die Frage, ja, was macht denn Kalium überhaupt im Aquarium? Das ist erstmal ein sehr, sehr wichtiger Pflanzennährstoff. Aber was heißt das denn jetzt? Im Grunde genommen unterstützt Kalium auch so ein wenig wenig die Photosynthese mit. Das heißt, bei der Photosynthese wird ja Sonnenlicht beispielsweise in Sauerstoff und Energie quasi für die Pflanze umgewandelt. Das heißt, hier ist es so, dass Kalium dafür benutzt wird, um den Energiefluss bzw. die ATP-Synthese, also da werden verschiedene Stoffe quasi gebildet, um das halt quasi mit in Gang zu halten, wird halt unter anderem auch beispielsweise Kalium in größeren Mengen benötigt. Ebenso ist es halt so, dass das beispielsweise auch stoffwechselfördernd sein kann, das heißt, dass es aktiviert Enzyme der Proteinsynthese und das muss ich jetzt alles leider ablesen, weil das ist nämlich nicht in meinem Kopf mit drinnen, reguliert und das ist nämlich auch ganz wichtig, unter anderem auch so ein wenig mit dem Wasserhaushalt. Das heißt, es hilft, Kalium hilft mehr oder weniger dabei mit, die osmotische Regulation. Und Osmose ist ja, wenn ich zum Beispiel eine halbdurchlässige Membran habe, so kann man sich das ja jetzt vorstellen, und beispielsweise einen gewissen Teil an, ja, ich nenne jetzt mal Bestandteilen auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Zum Beispiel, ich habe ein Glas und da stecke ich diese Membran zwischen und habe auf der einen Seite sehr viele Teile von irgendwas und auf der anderen Seite sehr wenig. Dann ist es so, dass die durch diese halbdurchlässige Membran es dazu führt, dass mehr oder weniger irgendwann die Konzentration mehr oder weniger beider Teilchen oder beider Seiten an Teilchen dann auch ausgeglichen ist. Das nennt man dann osmotische Regulation. Und da quasi wird halt der Wasserhaushalt auch unter anderem mit beeinflusst. Und es regt natürlich auch das Wachstum bzw. die Entwicklung an. Das heißt, es ist wichtig für die Zellteilung bzw. die Gewebeentwicklung, was natürlich für neue Pflanzen, also für die Triebe neuer Pflanzen, für neue Blätter oder so, auch natürlich wichtig ist. Und es erleichtert den Nährstofftransport, denn es reguliert den Transport von Phosphaten, Aminosäuren und Ionen. So. Erstmal so viel dazu. Ich glaube, das braucht man jetzt nicht alles zu behalten. Wichtiger ist natürlich, wenn wir uns jetzt damit beschäftigen, was ist denn jetzt so ein optimaler Wert von Kalium, den man so hat. Da ja Kalium ein Makronährstoff ist, wird es halt in größeren Mengen von deinen Pflanzen benötigt. Und das heißt, man spricht hier von einem optimalen Bereich zwischen 5 bis 15 Milligramm pro Liter. Das muss man jetzt natürlich immer wieder in Verhältnis sehen, denn du brauchst beispielsweise, wenn du jetzt ein Aquarium hast, wo nicht viele Pflanzen drin sind, wo du nicht stark beleuchtest, wo du keine CO2-Versorgung hast oder so, brauchst du jetzt nicht Unmengen an Kalium mit einbringen. Da reichen dann vielleicht auch 5 Milligramm pro Liter. Wenn du aber jetzt ein sehr High-End-Becken hast, also wo du sehr viel Licht, CO2, sehr viele Pflanzen mit drin hast, dann ist es vielleicht besser, da mit der Konzentration etwas höher zu gehen. Das heißt, dass man da sein Optimum etwas höher ansetzt. Ich glaube aber, das Problem liegt aber auch heutzutage oft darin, dass man hin und wieder mal zu viel Nitrat im Becken hat. Denn gerade sehr, sehr viele Dünger, die wir so haben, zum Beispiel Nitratdünger oder sowas, wenn man die einzeln zum Beispiel düngen, nutzen schon relativ viel oder haben schon sehr, sehr viel Kalium mit inkludiert. Das heißt, gerade wenn man sich mal die Dünger auch genauer anschaut und schaut, wie viel Nährstoffe geben die denn quasi pro Milliliter hinzu, dann kann man das natürlich auch mal für sich ausrechnen, ob das nicht schon reicht, ob man diese zusätzliche Kaliumdüngung vielleicht überhaupt erst braucht, das stellt sich natürlich dann. Das heißt, das kann man einfach mal messen bzw. schauen, wie viel gibt man denn da überhaupt damit ins Aquarium hinzu. Und dann ist natürlich wichtig, wenn ihr jetzt ein Aquarium habt und das noch gar nicht gemessen habt, was können denn so Mangelerscheinungen von Kalium sein? Und da kann man natürlich sagen, dass Kalium, wie eben schon gesagt, so ein bisschen natürlich auch für das Wachstum bzw. die Entwicklung von Gewebe bzw. von Pflanzen verantwortlich ist. Das heißt, gerade wenn du zum Beispiel ältere Blätter hast, können die zum Beispiel bei einem Kaliummangel auch mal gelb werden. Das heißt, ich sage jetzt kann, weil das äußert sich natürlich bei jeder Pflanze so ein bisschen anders. Oder man kennt beispielsweise auch häufig, dass zum Beispiel sich schwarze Löcher auf den Blättern bilden, die halt so einen kleinen schwarzen Rand haben. Das sieht am Anfang so aus, zum Beispiel als hätten da Garnelen oder Schnecken oder sowas dran gefressen. Aber mit der Zeit sieht man halt, dass das halt schwarze Löcher sind, dass die Blätter sich da so ein bisschen auflösen. Das kann beispielsweise auch ein Zeichen eines Kaliummangels sein. So viel quasi zu dem Thema Kalium nochmal im Aquarium. Das ist auch nochmal ein wichtiger Nährstoff. Ich denke mal, wir werden uns so nach und nach auch nochmal die anderen Nährstoffe, die wir so in der Aquaristik haben, auch nochmal genauer angucken, was die so machen und was da so optimale Werte vielleicht sind. Das soll es aber jetzt erstmal für diese Podcast-Folge gewesen sein. Wenn du jetzt auf anderen Plattformen noch zuhörst, lass gerne eine Bewertung für diesen Podcast da. Und dann würde ich sagen, ja, soll es das von diesem Podcast gewesen sein. Wir hören uns. Macht's gut. Bis dahin. Ciao. Das war AquaAffin, der Aquaristik-Podcast für alle begeisterten Aquarianer und Aquascaper. Wenn du auf YouTube zuschaust, vergesse bitte nicht, den entsprechenden Kanal zu abonnieren. Andernfalls bewerte doch bitte diesen Podcast und schaue gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Also, bis dann!